Well, ich freue mich, hier da zu sein und ich möchte Dank an Raffi, Julie und das Team zurückgeben. Danke dafür, haben Sie mich eingeladen, vertraut ihr mir. Und ich schätze dich auch sehr, Raffi. Hat mir zum 40. Geburtstag, ich bin gerade 40 geworden, hat er mir einen feinen Whisky geschenkt. Und der steht für mich wie für unsere Freundschaft, je länger man es, wenn man sie gut lagert und gut schaut, dann wird es immer besser und feiner. Und so sehe ich das. Mal. Okay, dann möchte ich gerade loslassen. Ja, ich weiß nicht, ist dir das auch schon passiert? Bist du in der Ferien, liegst am Strand oder so, oder bist du irgendwie am Relaxen und nimmst dir vor, jetzt ändere ich mein Leben. Wenn ich heimgehe, wird alles anders. Dann werde ich mal die Garage aufräumen und ich werde mal meine alten Kleider aussortieren und ich werde auch meine Ernährung total umstellen. Und es wird einfach alles besser. Oder du bist in einer beruflichen Weiterbildung und hast einen super Motivator, der dir zeigt, wie der Karren läuft und du denkst, ich gehe zurück in meine Firma und ich sage dem Chef, jetzt läuft es so und ich werde alles umstellen. Oder du bist in einem Gottesdienst wie heute Morgen oder an einer Konferenz und hast irgendeinen gesalbten Prediger dort und du denkst, hey, wow, Herrlichkeit Gottes, hey, das Leben ist so einfach, hey, so müsste der Alltag sein. Und dann kommt der Montag und ja, bis am Freitag läuft schon wieder alles wie vorher und du änderst eigentlich nichts. Ja, ich weiss nicht, wer das kennt. Und ich möchte heute darüber ein bisschen reden, wie gehen wir mit dem um in unserem Leben, wenn wir an unseren eigenen guten Vorsätzen scheitern. Wie gehst du mit dir um, wenn du das, was du dir vorgenommen hast, irgendwie nicht hinkriegst? Redest du es einfach schön? Sagst du, ja, das ist jetzt einmal passiert und das bin gar nicht ich. Oder lenkst dich irgendwie ab? Machst dich innerlich fertig, ah, du Idiot, das habe ich schon gewusst, dass du wieder nicht packst und jetzt haben wir doch das abgemacht miteinander. Gibst du es überhaupt zu? Du hast es totschwiegen. Und so die Frage, wie gehen wir um mit dieser Kluft von dem, was eigentlich möglich wäre und von dem, was eben ist. Und ich finde das ein spannendes Thema auch im Leben mit Gott. Und ich möchte heute über den Typ reden, den Petrus. Das ist so einer von denen gewesen, wo die Kluft so richtig massiv sich geöffnet hat. Zwischen dem, was Jesus über ihn gesagt hat und dem, was er wirklich dann so an den Tag gelegt hat. Ja. Er hat so ein bisschen angefangen als Nobody. Und ich habe da mein Board mitgenommen. Ich bin ein Künstlertyp und fühle mich wohl, wenn ich ein bisschen mölen kann und so. Vielleicht wird es auch ein bisschen messy, aber ich glaube, da sind wir im richtigen Viertel. Also. Wir haben hier ein bisschen. Also, es hat ein Mann zu Göttingen sein, ich hoffe. Ihr verzeiht mir. So. Hä? Das ist so der kleine Nobody. Und der Petrus hat angefangen als kleiner Nobody. Und er ist aber dann ziemlich schnell von 0 auf 100 aufkatapultiert worden. Aber. Sein Beruf war eigentlich so sozial der niedrigste. Da hat es keine Ausbildung gegeben, kein Diplom dafür. Du hast einfach da den Fischer-Business übernommen von deinem Vater und bist dann Fischer gewesen. Du hast auch nicht zu den Frommen und Heiligen gehört von Jerusalem, sondern bist du irgendwie dem komischen Verschwörernest. Galiläa oben hat er gewohnt. Das ist wie so, wenn einer vom Thurgau kommt, oder? Du weißt auch nicht so recht, so nach Zürich. Was kannst du jetzt von dem halten? Es kann da schon gut kommen vom Thurgau. Und, dann kommt der Messias und sagt zu dem kleinen Nobody, hey, ich mache dich zu einem Menschenfischer. Ich will, dass du ein Apostel wirst. Und hey, das ist so richtig krass. Und von einem Moment auf den anderen, Petrus, oder damals hat er noch Simon geheißen, sagt, ja, okay, Herr, komm mit. Und von einem Moment auf den anderen wird von dem kleinen Nobody wird so ein Big Man. Oder? Mit Muckis. Oder? Er wächst so brutal über sich raus und sagt, wow, jetzt kommt der Chef und beruft mich da aus meiner nichtssagenden Existenz raus. Und er fühlt sich gross. Er wird big. Und die Frage ist so ein bisschen, jetzt haben wir die zwei Sachen. Wir haben Details aus dem Leben, die irgendwie mickrig ist und unbedeutend. Und wir haben das, was wir eigentlich könnten sein. Und wie gehen wir jetzt um mit dem? Und die Frage ist auch, wie geht Jesus mit dem um? Finde ich eine spannende Frage. Und der Petrus ist ja echt cool. Der glaubt wirklich, was Jesus sagt. Er sagt, hey, ich mache dich zum einem Menschenfischer und du wirst ein Apostel werden. Und der Petrus sagt, yes, endlich merkt das mal jemand, oder? Und irgendwann wächst er so über sich raus, dass er denkt, ich weiß es jetzt auch besser als Jesus. Dann sagt nämlich Jesus mal, hey, ich muss jetzt auf Jerusalem, ich muss dort sterben und werde dann da gefoltert und so. Und der Petrus sagt, nein, Jesus, das wird ja nicht passieren, behüte Gott, hä? Und irgendwie meint er schon, er weiß es besser als der Sohn Gottes selber. Denn Jesus sagt, hey, Jungs, zu seinen Jüngern, ihr werdet mich alle verraten. Petrus sagt, ja, also die anderen Schisshäuser wird schon, aber ich sicher nicht. Oder du hast dich echt täuscht in mir, hast gesehen, dass die anderen feige Hunde sind. Ich habe es aber wirklich drauf, weil ich bin ja der Rocky. Oder Petrus, Jesus gibt ihm, er sagt, ist Simon, Sohn des Johannes heißt er, und Jesus gibt ihm einen neuen Namen und sagt, ich nenne dich Fels. Oder The Rock. Da gibt es doch auch den Schauspieler, der kommt mir immer in den Sinn, so The Rock. So, oder? Das ist so etwa der. Petrus heißt der Fels, oder? Und er heißt The Rock. Und er rockt wirklich die Szene so. Jesus will ihm Petrus die Füße waschen. Petrus sagt, niemals. Mir wäschst du nicht die Füße. Und dann ist es genau der Felsenmann, der Rocky, der so übel auf die Fresse fliegt, und zwar gröber als alle anderen. Und es ist ein bisschen spannend beim Petrus, wenn abfallen und sündigen dann so richtig deftig, oder? Also nicht nur ein bisschen. Jesus sagt ihm, heute Nacht, bevor der Gürtelrümer kreit, wirst du dreimal sagen, du kennst mich gar nicht. Petrus sagt, Jesus, ich bin bereit für dich zu sterben. Wenn alle anderen dich verlönt, I'm your friend. Wir gehen bis ans Ende, okay? Und dann der Anlass, ganz unspektakulär. Am Feuer, es ist schon morgen, es ist Morgengrauen, kommt so ein Magd und fragt, du, hey, du gehörst doch auch zu dem Jesus und so. Und er, der große Rocky, sagt, nein, zu wem gehöre ich? Noch nie gehört den Namen. Sie fragt, dreimal wird er gefragt, hey, du hast doch auch den Slang da von Galiläa und so, gehörst doch nicht auch zu diesem Jesus? Hey, nein, keine Ahnung, Mann, wer das ist und so. Und das dritte Mal schwört er noch bei Gott, hey, keine Ahnung. Also er verleugnet ihn komplett. Und was passiert? Der Gückel kreit dreimal. Und in dem Moment schaut ihn Jesus an. Die haben Sichtkontakt. Jesus ist im Verhör vor den Pharisäern, vor den Hohepriestern. Jesus schaut ihn an und der Petrus realisiert, wow. Und das heisst, er ist rausgegangen und hat bitterlich geweint. Es hat ihn geschüttelt, weil er realisiert hat, er war nichts mehr mit Rocky Balboa. Es ist wieder klein Petrus, der führen kommt. Ja, tun wir ein bisschen spulen. Jesus ist gestorben für die Sünden der Welt, für die Sünden der Menschheit, ist dann aber auch verstanden am dritten Tag. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, ich weiss nicht, wie fest sich der Petrus gefreut hat, um den Jesus wieder zu sehen. Also einerseits hat er sich ja schon gefreut, dass er auch verstanden ist, ist doch noch nicht alles fertig. Und gleichzeitig so, wow, das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, ist nicht so gut gewesen. Und es ist irgendwie krass, die ganze Geschichte, wenn man die mal nachliest, in den Evangelien. Eben, der Petrus, nobody, der hat das Fischerbötchen gehabt. Sein Leben hat eigentlich so ausgesehen, ich tue jetzt das Leben lang fischen und irgendwann fischt mein Sohn auch. Und da kommt der Messias und beruft ihn und sagt, du wirst Apostel. Und er fängt an Dämonen austreiben und Kranke heilen im Namen Jesus und ist voll dabei. Und Schluss von dieser ganzen Story mit Jesus ist, dass er ihn dreimal sagt, ich kenne den nicht, und dann stirbt er, wird tot gefoltert. Und der Petrus ist so groß, wird wieder so klein, und ein anderes Beispiel zu dem, das verdeutlichen, ich weiß nicht. Stell dir mal vor, du und dein bester Freund oder deine beste Freundin werden von der Russen-Mafia entführt. Also nicht, dass ich dir das wünsche. Aber du wirst entführt und dann fragt dich die Russen-Mafia, kennst du den? Du sagst, nein, noch nie gesehen, oder? Und dann fragen sie, wer sollen wir jetzt foltern von euch? Sagst du, ja, ihn natürlich, oder? Und dann, dich lassen sie gehen und ihn, der hat so den Höllentrip, im wahrsten Sinne des Wortes. Und nachher merkst du, der ist irgendwie auch wieder losgekommen. Und wie fest freust du dich jetzt, deinen besten Freund wieder zu sehen? Und dann muss man sich vorstellen, was prasselt da auf den kleinen Petrus ein? All die Gedanken. All die Gedanken. Und ich kann mir vorstellen, so der ganze Szene um den Tod und die Verstehung von Jesus ist Petrus, der grosse Petrus, der Rocky, der hat irgendwie ein bisschen Riss bekommen. Der ist innerlich zerbrochen. Der hat gemerkt, mein grosses Apostel- und Prophetenbild verhebt irgendwie nicht so ganz. Ich muss nochmal über die Bücher. Und woher wissen wir, dass er irgendwo es nicht mehr gepackt hat? Weil es steht im Johannesevangelium, er ist wieder fischen. Er ist wieder fischen. Und das ist ein bisschen komisch. Weil Jesus ist ja in Jerusalem auferstanden. Dann hätte er doch dort warten müssen. Und schauen, vielleicht sehe ich ihn irgendwo. Nein, er haut wieder ab auf Galiläa. Das ist, wenn ich eben von Zürich wieder rasch am Bodensee und kann jetzt ein bisschen fischen dort. Also er ist, hat sich irgendwie überlegt, ich gehe wieder fischen. Ich gehe zurück zu meinem alten Job. Und ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, hey, ich schmeiße jetzt einfach alles ein. Ich höre zu aufträumen. Das war's. Alles ist aus. Komm, wir machen es wieder normal. Komm, wir gehen wieder zu dem zurück, wie es immer war. Alles andere ist gefährlich. Ich gehe zurück zu meinen alten Freunden. So Apostel und Prophet sein, ist schon noch krass gewesen, aber irgendwie habe ich es komplett verbockt. Und interessant in dem Ganzen ist ja, dass nicht Jesus ihm sagt, Petrus, du hast es verbockt, jetzt ist Ende aus, geh wieder fischen. Nein, Jesus hat nie so etwas gesagt. Es ist schon der Petrus selber, der innerlich einen extremen Drang hat und sagt, du hast es vergeigt. Du hast es verbockt. Alles, was dir jetzt noch bleibt, Simon, ist dein Fischerbötchen. Also die Stimme kommt von ihm selber und ich nenne die Stimme Selbstdisqualifizierung. Das ist ein langes Wort, aber schreib es trotzdem an. Selbstdisqualifizierung. Also disqualifizieren im Spiel, oder? Wenn der Schiri sagt, hey, faul, raus, dann wirst du disqualifiziert. Aber Selbstdisqualifizierung heisst, ich nehme mich selber aus dem Spiel. Ich habe selber Eindruck, ich bringe es nicht mehr und disqualifiziere mich und ich gehe heim. Oder? Jetzt ist es vorbei, ich habe es vermasselt und die Frage ist so im Ganzen innen, warum ist sich der Petrus so sicher, dass er es verbockt hat? Was macht ihn so sicher, dass jetzt die einzige Lösung ist, wieder zu fischen zu gehen? Oder man kann auch sagen, warum ist er sich verstecken? Da schwingt etwas vom Garten Eden mit. So, ich muss mich verstecken, ich habe es verbockt. Und ich denke, was auch mitgespielt hat, ist Scham. Er hat sich einfach in Grund und Boden geschämt. Scham. Und ich glaube auch, was mitspielt, ist Entmutigung. Er hat den Mut verloren. Und ich meine, er war der Mutigste von allen. Er ist der, der gesagt hat, Jesus, wenn es du bist, ich komme auf dem Wasser zu dir entgegen. Das war ein Draufgänger gewesen. Aber irgendwie ist der Mut zum Ende gekommen. Oh, Schreiber ist nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob dir die Stimme bekannt vorkommen in deinem Leben. Oder ob du über alles erhaben bist, so. Sagst du, ich habe es im Griff. Oder ob du die Stimme kennst, vielleicht privat, oder wenn du daheim im Bett liegst und es wird langsam dunkel und dann kommen manchmal so aus dem Unbewussten kommen so Sachen rauf. Stimme von der Selbstdisqualifizierung und sagt, hey, du schaffst es eigentlich nicht, du bringst es nicht. Oder dass du dich schämst oder dass du eigentlich den Mut verlierst, dass du denkst, hey, du hast es vermasselt, du bist selber schuld. Und dass du dich anfängst, selber auch vernichten. Dich selber klein machen. Und ich denke, all das ist auf den Petrus reingeprasselt. Er hat zwar gewusst, Jesus ist ja verstanden, aber er war brutal unter Druck gewesen. Bam. Und, ja. Ich weiß nicht, wie fest er sich gefreut hat. Vielleicht hast du auch schon mal so einen richtig grossen Mist gebaut in deinem Leben. Könnte sein. Wo du hast müssen zu jemandem gehen und mit ihm ein Gespräch führen und sagst, hey, ich habe es so ziemlich verbockt. Oder vielleicht hast du auch noch massiv Geld im Spiel gesehen oder hast den Karren vom Vater in den Graben runtergefahren oder irgend so etwas. Aber ich denke, so der Messias, der Sohn Gottes, so zu verleugnen und der wird nachher zu Tod gefoltert, ist schon recht heavy. So. Und wie stellst du dir vor, könnte nachher so eine Begegnung mit dem Jesus sein? Vielleicht hast du das auch schon erlebt, du hast irgendwie brutal missbaut und hast dich doch aufgerafft, bist im Gottesdienst, im Worship und merkst, jetzt kommt Jesus und will mit mir eine Begegnung haben. Und was könnte jetzt das für ein Gespräch geben mit dem Jesus? Wie geht Jesus mit dem um, wenn ich versage? Wenn ich es verbocke? Und ist irgendwie krass, man lesen im Johannes-Evangelium, der Petrus ist gefischt, hat noch ein paar von seinen Jungs mitgenommen oder von den Jungs von Jesus, die rum waren. Und es ist irgendwie spannend, er versucht so von seinem Weg abzufallen und wieder zu fischen und zu sagen, fischen kann ich wenigstens. Und versteht, die ganze Nacht haben sie gefischt und sie haben nichts gefangen, oder? Also sogar im Abfallen von seiner Berufung ist er versagt eigentlich. Oder es ist wie wenn du Drogendealer bist und findest du Jesus und irgendwie packst du es nicht mehr und sagst, gang, ich halt wieder Drogendealer und niemand kauft Drogen. Dann denkst du, ja, und jetzt? Man muss sich vorstellen, Petrus hat die ganze Nacht gefischt, es hat auch nicht mehr funktioniert, er war am Ende, er war gefroren, er war nass, gewesen, verschwitzt, mit Augenring, hat gestunken. Und dann, triefnass, fahrt das Land und wer hockt dort? Jesus. Und was macht Jesus? Schreit er schon vom Land, hey Petrus, komm mal da an, wir reden. Nein, überhaupt nicht, Jesus macht ein Feuerli. Das Feuerli gemacht, es ist in der Morgendämmerung. Und was ist beim Feuerli? Er hat noch Schlangenbrot am Grillieren, er hat einen Fisch am Grillieren. Und irgendwie finde ich die Szene recht, recht krass und recht fein, fühle ich so. Aber auch recht konfrontativ. Irgendwo ist mir so reingekommen, Jesus ist so, wenn es um unsere Traumas geht und um unser Versagen, ist er so ein recht konfrontativer, aber doch feinfühlige Traumatherapeut. Also, ein paar Tage vorher hat der Petrus Jesus am Feuer verleugnet. Und jetzt sehen sie sich wieder. Man macht Jesus, macht mal ein Feuerli. So, hä? Erinnerst du dich, Petrus? Und der Petrus hat die ganze Nacht nichts gefangen und Jesus hockt da mit einem Fisch. Oder? Das ist auch so eine kleine Message. Petrus, verstehst du etwas? Da und da kommt der Verräter, triefnass, stinkend, müde, frührend. Und man muss den Petrus gut halten, das heisst, er jumpt aus dem Boot raus und schwimmt an Land und sagt, das ist der Herr, ich muss ihn sehen. Man sieht da etwas, dem Petrus ist noch nicht alles verloschen und tot gewesen. Und dann essen sie miteinander zu Morgen, und das finde ich edel. Also wenn wir etwas verbockt haben, wenn wir missgebaut haben und Jesus begegnet uns, es wird zuerst mal gegessen. Das finde ich edel, das gefällt mir da, die Leuenkille, da müssen wir zuerst mal essen und dann kommt True Talk, oder? Und dann irgendwann so nach dem Essen erhebt Jesus seine Stimme zum Petrus und die Frage ist jetzt, was sagt er? Also ich meine, wenn mich mein bester Freund so ziemlich sitzen lassen hätte in meiner heftigsten Situation in meinem Leben, ich hätte auch ein paar Fragen so an ihn, die ihm gerne stellen würde. Oder so im Sinn von, hoi Petrus, ja, hoi Jesus, ah, du kennst mich wieder, oder? Kleine Gelächnislücke gehabt vor ein paar Tagen, ist schön, kommst du wieder in den Sinn, oder? Oder könnt fragen, hey, die Magd, hätte die wirklich so einen Wahnsinn getrieben? Das, oder? Oder, hey, Petrus, was hast du dir gedacht? Als Apostel so etwas zu machen, ist ja völlig unter deinem Niveau. Was hast du dir gedacht? Oder, hey, Petrus, ich habe dich doch gewarnt. Magst du dich erinnern? Ich habe dich gewarnt. Ich habe dir doch gesagt, es wird passieren. Hast du schon mal so etwas gehört? Du hast missgebaut und dann, das ist so das Niveau, oder? Und du genau weißt, oder wenn deine Ehefrau sagt, du Schatz, wir müssen mal etwas reden, und dann weißt du genau, oh je. Habe ich es dir nicht gesagt, oder? Kannst du mir das mal erklären? Das ist ja dann so. Ich bin ganz ruhig. Aber kannst du mir mal erklären, wie ist es dazu gekommen? Einfach erklären, oder? Ich reg mich gar nicht auf, aber ich will es nur verstehen. Und spannend ist, Jesus stellt all diese Fragen nicht. Die essen Fisch, die essen Brot, der Petrus wird langsam wieder warm am Feuerli. Und das Einzige, was Jesus fragt, sagt, liebst du mich? Das ist eigentlich eine völlig krasse Frage. Oder? Petrus hat ihn gerade verraten und gesagt, ich kenne den überhaupt nicht. Und dann fragt Jesus, liebst du mich? Und das geht dann so hin und her dreimal. Liebst du mich mehr als die anderen? Und der Petrus sagt ja. Er sagt dreimal ja und du weißt alles, Herr, ich liebe dich. Und es kommt mir so ein bisschen vor, mit jeder Frage, dass Jesus tiefer so näher an sein Herz angeht, zu dem zerbrochenen Rocky. Und am Schluss platzt aus dem Petrus aus und sagt, Herr, du weißt alles. Nicht, dass er sagt, Herr, du bist allwissend, sondern du weißt alles über mich. Ich kann dir nichts verbergen. Ich habe mich versucht zu verstecken. Ich habe versucht, wieder meinen alten Job. Und sogar da kannst du mich suchen. Du weißt alles, Jesus. Und du weißt auch, dass ich dich liebe. Und irgendwo ist es krass, was nachher Jesus sagt, dreimal hintereinander, nachdem Petrus sagt, ich liebe dich, sagt Jesus, okay, weid meine Schafe. Finde ich irgendwie verstörend, so aufs Erste. Und was mir aufgefallen ist, und das habe ich früher irgendwie nicht ganz geschnallt, es heisst wörtlich beim Johannes, im Johannesevangelium, er sagt nicht, Petrus, liebst du mich? Felsenmann, Rocky, hast du mich noch lieb? Sondern es steht wörtlich Simon, Sohn des Johannes. Also obwohl ihm Jesus einen neuen Namen gegeben hat und gesagt hat, du wirst Menschenfischer, Apostel, in dieser Situation vom Scheitern geht Jesus zurück zu dem da. Er sagt, Simon, Sohn von Johannes, zu dir rede ich. Liebst du mich? Und es ist wie als Jesus würde sagen, Simon, ich rede zum Fischer Simon. Zu dem, der jetzt gerade da zurückgekommen ist, der nichts gefangen hat, zu dem rede ich. Zum kleinen, simplen Simon, der eigentlich, ja, wie wir uns früher noch getroffen haben, oder? Damals, vor 3,5 Jahren, bist du auch der Fischer gewesen, hast nichts gefangen. Und ich kenne ja deinen Vater. Ich weiss ja den Johannes. Ich kenne deine ganze Familie. Bleib mal auf dieser Ebene. Und lass uns mal vergessen, die ganzen Storys, Simon, wo du Dämonen austrieben hast und Kranke geheilt hast und die grossen Sachen gemacht hast. Und dann hast du dich aber aufgeregt, dass andere nicht so radikal mir nachfolgen wie du. Du hast gefunden, das sind einfach Schlappschwänze, auf Deutsch gesagt. Du bist so, hast dich so aufgeregt, wo die Samariter uns nicht haben wollen, durch ihr Dorf laufen lassen, wollen Feuer vom Himmel fallen lassen. Lass uns mal alles beiseite lassen. Alles, was du verbockt hast, alles, was du gemacht hast, ich rede jetzt einfach zu dir, zum Simon, so wie ich dich getroffen habe, zum einfachen Fischer. Und es ist wieder Traumatherapie pur. Sie sind wieder am See Genezareth, am Strand, wie damals, wo sie sich das erste Mal getroffen haben. Und das ist spannend im Leben. Manchmal kommen wir wieder so an einen Punkt und sagen wir, es ist zwar 10 Jahre her, aber da bin ich schon mal gewesen. Das kommt mir bekannt vor, Déjà-vu. Und Jesus trifft ihn nach seinem grössten Versagen wieder am gleichen Ort. Er ist wieder der Fischer, Jesus ist wieder der Messias, zwar der Auferstandene, aber immer noch der Messias. Und sie reden wieder auf der gleichen Ebene. Und ich glaube, wenn man schon länger mit Gott unterwegs ist, man vergessen manchmal die Ebene, wie hat alles angefangen. Wie haben wir eigentlich angefangen, wo wir Jesus kennengelernt haben? Wie war es damals gewesen? Was habe ich damals vorzuweisen von Gott? Ach, nichts. Nichts. Alles, was ich sagen konnte, ist, ja, Jesus, ich probiere es. Vielleicht, wenn man in einer christlichen Familie aufgewachsen ist wie ich, dann muss man sich irgendwann entscheiden, in einem Jugendlager, ja mal, ich mache jetzt doch auch ganze Sachen mit Gott. Nicht nur, weil meine Eltern glauben. Und wenn man sich später im Leben zu Gott entscheidet, ist es oft so, okay, ich habe keine andere Wahl mehr, ich muss jetzt halt mal das probieren mit Jesus. Aber es ist jedes Mal eine Situation, wo du kannst sagen, ich habe nichts vorzuweisen. Ich habe nichts zu bringen. Alles, was ich sagen kann, Jesus, ich probiere es mit dir. Ich gebe dir mein Ja. Sonst habe ich nichts. Ich habe nichts zu bringen. Und ich glaube, wenn wir länger mit Jesus leben und auch über uns auswachsen, an dem Glauben, dass er sagt, können wir den Kontakt zu dem zerbrechlichen, mickrigen Teil von uns selber können wir verlieren. Und dann wird es gefährlich. Und Jesus möchte Petrus sagen, und das ist auch meine Botschaft an dich, wenn du scheiterst, wenn wir gescheitert in unserem Leben, Jesus sagt dem Petrus, schau, wo wir miteinander angefangen haben, da bist du der kleine Fischer gewesen, und ich bin der Messias gewesen, und alles, was wir hatten, ist dein Ja, mein Ruf, ich sage, kommst du mit, ich mache dich zu etwas, und du hast gesagt, ja. Und wir können nie tiefer fallen als an den Ort zurück. Jesus erwählt dich und mich nicht, weil wir so grossartig sind oder weil wir grossartige Sachen vorzurufen haben oder einen guten Ruf haben oder irgendetwas, sondern weil er mit dir arbeiten will. Und alles, was wir bringen können, ist sagen, ja, ist gut, ich mache mit. Es ist irgendwie schon krass gnädig, wie Jesus Petrus abnimmt, wenn er sagt, ja, Jesus, ich liebe dich. Oder? Wenn Jesus fragt, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, Herr, du weißt es, ich liebe dich. Und Jesus sagt, ja, also deine Liebe ist ja nicht gerade viel wert. He? Denk mal 3 Tage zurück und ja, Fakt ist, mit dem Mund sagst du, ich liebe dich, aber wenn es so Herd auf Herd kommt, ist es nichts mit Liebe. Aber Jesus sagt, du liebst mich, okay, da hast du deinen alten Job zurück. Weit meine Schafe. Das finde ich krass. Wie Jesus mit denen umgeht, die völlig aus dem Kurs fallen, die davonlaufen, die sich verstecken. Alles, was er will wissen von dir und mir, ist, liebst du ihn? Der Petrus denkt, das ist ja voll krass. Also, ich meine, normal, wenn du irgendwie abfallst vom Glauben und so und wieder irgendwie integriert wirst in der Gemeindefamilie, dann fängst du mal an, irgendwie so einen Ordnungsdienst, so Platzanweiser. Und dann kannst du dich vielleicht irgendwie zu PowerPoint-Klicken durcharbeiten. Und wenn du dann irgendwie dich bewährt hast, kannst du in den Kinderdienst ein bisschen mithelfen, Spielzeuge aufräumen. Und aber Jesus sagt, Petrus, Simon, du liebst mich ein bisschen. Und Petrus sagt, ja, du weißt alles, meine Liebe ist nicht gerade viel wert. Aber ich liebe dich. Und Jesus sagt, mit dem kann ich arbeiten. Warum? Weil ich habe von Anfang an mit nichts anderem geschafft. Also mit dem, dass du sagst, ja, ich liebe dich, ich will mit dir gehen. Und das finde ich mega. Das finde ich grossartig. Jesus sagt, okay, zurück ins Spiel, hast deine alte Position wieder, renn. Go for it. Und da möchte ich noch auf den Punkt kommen. Jesus sagt ja an Petrus, bevor das Ganze passiert ist, sagt er, Petrus, ich habe für dich gebetet, weil der Teufel hätte dich zu Fall bringen wollen, hätte dich wie Weizen aussortieren wollen. Aber ich habe für dich gebetet. Und das Krasse ist, dass Jesus nicht gebetet hat, dass der Petrus nie wird versagen. Jesus, hast du zu wenig gebetet? Jetzt bin ich voll vom Glauben abgefallen, musst du ein bisschen mehr beten. Nein, Jesus hat nicht gebetet, dass er nicht fällt, sondern es heisst, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich bekehrt hast, stärke deine Brüder. Okay. Wir beten manchmal zu Jesus, Herr, wie hast du es können zulassen? Hast du es können verhindern, dass ich falle? Dir ist doch alles möglich. Aber was bei dem innen rauskommt, Jesus hat es zulassen, dass der Petrus fällt, und zwar deftig auf die Schnauze geht. Und Jesus hat gewusst, das Fallen ist nicht das Problem. Was ist das Problem? Die Verzweiflung. Also wenn du fallst, wenn ich falle oder uns jemand zu Fall bringt, dass wir dann am Boden liegen und verzweifeln an uns selber. Oft verzweifeln wir nicht mal an Gott, weil wir sagen, ja, Gott ist ja eh allmächtig, aber wir verzweifeln an uns selber. Wir verlieren den Glauben, wir verlieren den Mut, weiterzugehen, wieder aufzustehen, weiterzumachen. Und Jesus hat genau für das gebetet. Dass wenn du fallst, dass du nicht verzweifelst. Das Schöne ist, in der Bibel lesen wir, der Gerechte fällt 7-mal am Tag und steht wieder auf. Also die Bibel hat kein Problem mit Umkehren. Aber die Bibel ist daran interessiert, Jesus ist daran interessiert, dich und mich stark zu machen, dass wir nicht verzweifeln an unseren Schwachheiten und dass wir im ganzen Prozess aufhören, uns selber zu belügen. Das Gefühl haben, wir sind stärker, als wir meinen. Und das Krasse im Ganzen ist, die Frage, die Jesus stellt dem Simon und die er auch dir und mir stellt heute Morgen, liebst du mich? Das ist Detox pur. Man kann heute so wunderbare Saft trinken und dann wirst du so entschlackt. Und ich wohne in Tägerwilen, da ist Biotta, vielleicht hat eine Biotta-Fabrik, oder? Das ist unser Stolz. Vielleicht hat jemand auch schon so eine Biotta-Balance-Entschlackungskur gemacht. Habe ich auch schon gemacht, das ist also super. Und man macht so Körper-Detox, oder? Das ist mega in und mega gut. Aber was Jesus macht mit dieser Frage, Petrus, liebst du mich? Könnte irgendwie, fast es doch ein bisschen, will er jetzt dem noch ein bisschen wehtun? Fragt ihn dreimal, oder? Dreimal hast du mich verlügnet, dreimal frage ich dich, das ist irgendwie brutal. Aber Jesus macht Detox. Ich glaube, jedes Mal, wo der Petrus gesagt hat, ich kenne den Jesus nicht, ist etwas zerbrochen in seinem eigenen Herz. Ist etwas kaputt gegangen. Und kaputt gegangen und kaputt gegangen. Und jedes Mal, wo ihn Jesus fragt, liebst du mich? Und der Petrus sagt, ja, ich liebe dich, ist etwas geheilt worden bei ihm. Ist etwas heil worden. Und ich glaube, die Frage, liebst du mich, das ist das ist Detox pur. Und die Frage, die geht vorbei an all unseren Selbstzweifeln und sie geht vorbei an all dem, was wir vorzuweisen haben, was gross ist, sie geht direkt zu einem einfachen, simplen und manchmal unfähigen Teil von uns selber. Jetzt bin ich wieder am Klicken. Aber die Frage... Liebst du mich? Die Frage, das ist Detox pur. Die nimmt das ganze Gift raus. Und weißt du, was mir aufgefallen? Wir haben manchmal das Gefühl, wenn wir so uns selber bemitleiden und sagen, ich bin nicht mehr wert oder ich habe es jetzt völlig verbockt, denken wir, die Lösung ist, dass Gott sagt, ich liebe dich noch und ich habe dich so lieb. Und Jesus sagt nicht, weißt du, Petrus, ich habe dich trotzdem lieb. Sondern Jesus fragt, hast du mich lieb? Da denke ich, krass. Und in dem, dass der Petrus, der Simon, Sohn des Johannes, sagt, Jesus, ich liebe dich. Du weißt alles. Du weißt, dass meine Liebe nicht viel wert ist. Du weißt, dass ich es versucht habe, völlig versagt habe, aber ich liebe dich. Das ist Detox für die menschliche Seele. Wenn wir Jesus können sagen, Jesus, ich liebe dich. Und ich habe herausgefunden, nur schon wollen zu lieben, ist eine Form von Liebe. Eine ganz kleine, aber es ist eine Form von Liebe. Jesus, ich versuche dich zu lieben. Ich versuche es an den Tag zu legen, dir zu zeigen, dass ich dich gerne habe. Ich bin Gott schlecht drin. Aber ich versuche es. Und Jesus sagt, es ist okay. Ich kann damit arbeiten. Und er schaltet das hier aus. Und das hier, das lassen wir mal außer Acht. Es geht zu dem Teil von uns, der zerbrechlich ist. Und Jesus fragt, sagt, du, all die grossen Taten, die versagen, lassen wir alles beiseite. Die Frage ist, ist noch etwas zwischen dir und mir, Petrus? Gibt es da noch irgendeine Ebene, die uns connectet? Petrus sagt, ja. Die ist noch da. Jesus sagt, okay. That's it. Mehr muss ich nicht wissen. Und meine Frage ist heute Morgen, kannst du dir vorstellen, dass Jesus mit dir so umgeht? In der Situation, wo du drin bist, wenn du auf die Schnauze fällst. Und ich habe herausgefunden, dass man die Stimme von Gott oft verwechselt mit der Stimme von der Selbstdisqualifikation. Dass man denkt, Gott will mich jetzt klein machen, will mich jetzt zerstören. Und vielleicht hast du auch irgendwo jemandem das gelehrt bekommen, dass Gott jetzt zornig ist auf dich und dich will fertig machen. Also die Bibel, die ich lese, ist Jesus anders. Oft sind es wir selber, die uns fertig machen. Und Jesus steht für uns ein und sagt, ich bete für dich, Simon, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du wieder zurückfindest, zu dem, was ich berufen habe, stärk deine Brüder. Und es kommt einem vor in dieser Situation, dass der Simon wie auf ein neues Level gekommen ist. Und dass Jesus das Ganze zulassen hat. Zum Simon Petrus etwas zu zeigen über sich selber. Weil, weit meine Schafe, hat Jesus vorher noch nie gesagt. Zum Petrus. Noch nie. und stärkt deine Brüder. Ja, Petrus war davor schon stark gewesen. Rocky, oder? Hätte doch seine Brüder können stärken. Petrus hat das noch nie, Jesus hat es noch nie gesagt zu ihm. Weil ich glaube, um deine Brüder zu stärken, deine Schwester zu stärken, musst du dich zuerst mit deinem Zerbruch und mit deiner Schwachheit auseinandersetzen. Und das heisst über Jesus, er ist ein hoher Priester, der Mitgefühl hat mit uns und durch alle Versuchungen durch ist, aber ohne Sünde, er kann mitfühlen, wie es dir und mir geht in der Herausforderung. Also wenn wir einander stärken und wenn wir Hirte sein von Menschen, und ich glaube, jeder von uns kann ein Hirte sein für einen anderen Menschen und ihm helfen, dann müssen wir uns mit dem mickrigen Teil von uns auseinandersetzen. Mit unserer Schwachheit müssen wir durch die Sachen durchgehen, müssen wir auf die Schnauze fallen und uns von Jesus wieder aufhelfen lassen. Ich glaube, wir werden stärker. Ich glaube, eine neue Phase ist angebrochen und Jesus hat wollen, dass die Selbsttäuschung im Leben von Petrus zum Ende kommt. Dass er sich selber darüber hinwegtäuscht, zu was er fähig ist. Und ich glaube, das ist ja die Strategie vom Find, dass er uns anfängt zu sagen, hey, bau auf deine eigene Kraft und wir blasen uns auf. Und dann kam er auf die Schnauze und dann sagt er, haha, du bist nichts wert. Das ist die Strategie vom Find. Niemals von Gott. Wenn Gott mich aufbaut, dann ist er real zu uns. Und Jesus hat so die Eigenart immer auf die Themen gekommen, wo es uns wehtut. Aber macht es nie, um uns zu zerstören, sondern sagt, hey, darüber müssen wir reden. Wenn du lernst, dich anzunehmen, Selbstannahme, trotz meinem Versagen, dann kann dich nichts mehr zu Fall bringen. Dann bist du unstoppbar. Er trifft die Frau am Brunnen, aus Samaria, und sie könnten ein schönes Gespräch haben über frisches, lebendiges Wasser und so. Und er stellt die Frage, und wo ist dein Mann? Okay, danke. Sie sagt, der kann kennen. Ja, stimmt, du hast richtig gesagt, 5 Männer hast und mit dem 6. bist du nicht zusammen. Und das riesige Problem von dieser Frau waren Männergeschichten gewesen. Und sie hätte ein schönes, esoterisches Gespräch über frisches, lebendiges Wasser führen. Und Jesus kommt genau zu dem Punkt in ihrem Leben, nach ein paar Sätzen, wo es das grösste Problem ist überhaupt. Ich glaube, Jesus ist so. Er tut nicht einfach sagen, ja, Petrus, ist alles gut, ist nicht so schlimm. Er macht Real Talk mit uns. Er ist echt und ehrlich. Aber niemals will er uns zerstören. Er will uns befreien von unserer Selbsttäuschung, dass wir in Beziehung stehen können mit dem zerbrechlichen Teil von uns, aber dass wir auch gross werden können. Sagen, wir können Sachen vollbringen, wo wir uns nie gedacht haben, dass sie möglich sein können. Und ich möchte mit dem schliessen. Die Frage ist für mich so ein bisschen, wenn man scheitert, und ich sage, scheitern ist, es ist unmöglich nicht zu scheitern. Und wenn du noch nie an deinen idealen Vorsätzen gescheitert bist, lass mich dir sagen, du wirst früher oder später scheitern. Weil das Schlimmste ist, wenn man, also die schlimmsten Personen sind die, die Ideal haben und sie erreichen. Die sind nämlich unausstehlich. Wir sagen, hey, ich habe meine Ideale erreicht, die sind alle selber einfach fulle Säcke. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Gott will. Gott hat kein Problem, wenn wir scheitern. Er möchte uns dann ihnen begegnen. Und es gibt 3 Möglichkeiten, wie wir mit uns selber umgehen, die ich da Ihnen mitgeben möchte. Wie wir umgehen können, wenn wir scheitern. Das Erste ist, dass wir uns selber disqualifizieren und verdammen, dass wir uns innerlich fertig machen. Sagen, das bist halt doch nicht wert und ich habe es ja irgendwie schon gewusst, dass es nicht funktioniert. Und das Zweite ist das Schlimmste, das ist, wenn wir eiskalt werden. Wir können den Teil, den mickrigen Teil, der versagt, uns wie so abspalten von uns und sagen, das bin nicht ich. Und dann irgendwann nächtlich haben wir einen Absturz auf irgendetwas und wir spalten es von uns ab und wir leben so, als wäre das gar nicht da. Das ist das Schlimmste. Das Problem ist, wir werden unmenschlich durch das. Wir werden nicht mehr nahbar, wir werden nicht mehr feinfühlig. Wir gaukeln uns selber und unserer Mitwelt vor, dass wir so die grossen Heroes werden. Und der Teil, der eigentlich wo wir versagen, wo wir scheitern, den tun wir wie so verdrängen. Und das Dritte, das ist meine Empfehlung, lass dich auf einen Dialog mit Jesus ein. Und Jesus ist sanftmütig. Ich weiss nicht, ob es in deinem Fall ein Feuerli ist, was Jesus macht. Vielleicht lässt er das Käfeli raus oder keine Ahnung. Aber Jesus, wenn er mit uns möchte reden, er möchte, dass du dich entspannen kannst, dass du dich oben runterkommen, dass du dich wohlfühlen kannst. Und dann ist aber Real Talk. Und ich glaube, seine Frage ist auch heute Morgen, an dich, liebst du mich? Und ich habe herausgefunden, auch durch mein eigenes Leben, in der Regel benutzt Jesus meine Wunden, um mich zu berühren und mir näher zu kommen. In der Regel. Er begegnet mir dort, wo ich blüte, berührt meine Wunden. Warum? Weil Wunden, die blüten, die haben eine Verbindung zum Herz. Wunden sind eine direkte Verbindung zu unserem Herz. Und Jesus möchte dir und mir begegnen und er berührt uns. Und vielleicht ist es im ersten Moment schmerzhaft, aber es ist der Anfang der Heilung. Und er möchte mit dir und mich das Gespräch führen und er fragt dich und mich, liebst du mich? Und ich möchte dir empfehlen, wenn du das nächste Mal auf die Fresse gehst, auf Deutsch gesagt, flüchte dich zurück in den Dialog mit Jesus. Und es gibt so jemanden, den ich gehört habe, der sagt, immer dann, wenn ich falle, dann renne ich zurück zu Jesus und sage, gell, du bist nicht verwundert. Ich bin es auch nicht. Okay, gehen wir weiter. Also der Umgang mit dem Teil von uns, der scheitert, der ist so wichtig, dass der lebendig ist, dass der da ist. Ich glaube, Jesus hat keine Mühe, mit unserer unvollkommenen Liebe zu arbeiten. Er hat kein Problem. Das war von Anfang an schon so gewesen. Der Herr schafft mit dem, was du und ich ihm geben. Und ich glaube, schlimmer als zu fallen, ist, wenn wir in der Selbstdisqualifizierung, in der Scham, in der Entmutigung hocken bleiben und sagen, ich schäme mich so für das, was passiert ist, dass ich mich nie mehr öffne, dass ich nie mehr etwas wage, dass ich mich niemals mehr ermutigen lasse, dass ich nie mehr zurückgehe, das ist viel schlimmer. Als zurückgehen zu Jesus und sagen, ich brauche Face-to-Face-Talk. Und ich glaube, und das ist meine tiefe Überzeugung, Jesus ist an diesem Punkt komplett nicht überfordert mit uns. Komplett nicht. Wir sind überfordert mit uns selber. Wie sage ich jetzt das? Jesus ist komplett nicht überfordert. Er hat beim Simon, er hat es ihm vorausgesagt, er hat gesagt, das kommt so. Du bist nicht ready. Und er weiß es auch bei uns, wenn wir fallen. Er ist nicht überfordert. An diesem Punkt möchte ich schliessen. Ich möchte dich auffordern. Gib Jesus eine Antwort heute Morgen. Wenn er fragt dich, liebst du mich? An dem Punkt, wo du stehst in deinem Leben, liebst du mich? Gib ihm eine Antwort. Und es hat dort hinten so eine Ecke mit Abendmahl, wenn du das möchtest bezeugen, indem dass du auch das Brot isst, Saft trinkst, in Bezug auf das Leben, wie Jesus hingegeben hat für dich und mich, dass das möglich ist. Dass wir auch können scheitern können und es ist trotzdem nicht vorbei. Er hat es möglich gemacht mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Dann tu das noch bezeugen, wenn du das für dich passt, indem du das Mahl nimmst. Und ich möchte noch beten zum Schluss. Ist das gut? Okay. Vater im Himmel, ich danke dir. Hast du deinen Sohn auf die Erde geschickt und dürfen wir in der Bibel lesen, wie du als Mensch gewesen bist. Du hast uns den Vater gezeigt, Jesus. Du hast uns gezeigt, wer Gott ist. Und du hast mit so vielem aufgeräumt, falsche Vorstellungen, Vorurteile, die da sind bei uns Menschen, gegen dich, dass du irgendwie griesgrämig bist, dass du uns möchtest niederdrücken. Du hast uns einen völlig anderen Gott gezeigt, Jesus. Einen, der komplett kein Problem hat mit unserer Schwachheit, mit unserem mickrigen, unfähigen Teil, den wir lieber verstecken. Und wir haben so viele Beispiele, wo du genau an diesem Punkt bist du gekommen. Du bist zum Zachäus gekommen. Und hast mit ihm eine Party gefeiert und hast ihm gezeigt, klein sein und unbedeutend sein ist kein Problem für mich. Und so möchtest du auch uns begegnen heute Morgen und immer wieder neu begegnen. Und besonders dann, wenn wir scheitern. Besonders dort, wo unsere Wunden schmerzen, wo uns vielleicht auch andere Menschen zugefügt haben. Dort möchtest du uns begegnen. Weil dort ist die direkte Verbindung zu unserem Herz. Du möchtest uns wieder herstellen, sodass wir ein Leben leben können, wo wir uns freuen an dir, freuen an uns selber, freuen an unseren Mitmenschen. Und wir danken dir, Herr, für den Morgen, für dein Reden und für dein Wirken. Ich möchte einen Moment haben von der Stille und ich möchte dir das Wort geben. Hast du es im Stillen? Jesus eine Antwort geben. Jesus fragt dich heute Morgen, liebst du mich? Gib ihm eine Antwort. Und Jesus wird sagen, und du sagst, ja, ich liebe dich, es ist so, wie es ist. Jesus wird sagen, mit dem kann ich arbeiten. Es ist gut, es ist okay so. Lass uns weitergehen. Halleluja. Halleluja, Jesus. So danke ich dir für den Tag, dass du mit dir da bist. Danke für deine Gegenwart, Heiliger Geist. dass du mit uns allen mitgehst, wenn wir auch weiterziehen, auch in die neuen Wochen rein. Danke für deine Gegenwart, für deine Liebe, die uns nie loslässt und dass du verheißen hast, dass wenn wir dich lieben, dass uns alles wird zum Besten mitdienen. Herr, das ist eine gewaltige Verheißung und wir möchten sie aus deiner Hand nehmen. Halleluja. Amen.